Erstaunlich leicht dringt der Spaten in den Boden auf einem Acker in Reuth im Landkreis Tirschenreuth. Der Landwirt Adam Stephan betreibt regenerative Landwirtschaft. Nein, der Ferkelerzeuger mit modernem Stall ist kein Biobauer. Seit 2 Jahren verzichtet er auf die übliche Bodenbearbeitung. Stephan sät direkt in die Krume, will Energie sparen, Feuchtigkeit besser im Boden halten und seinen Humus mehren.
Vorher habe ich nie einen Spaten in der Hand gehabt. Jetzt das Erste. Von mir liegt immer ein Spaten im Auto. Und wenn man in so einen Acker reingeht, da kann man sich am Rübsen reinlegen oder dann fühlen und schmecken. Das hat sich geändert, ja.
Adam Stephan bastelt gerade in einer gut ausgestatteten Hofwerkstatt an seiner ausgefallenen Gülleverschlauchung. Damit verteilt er Gülle auf seinen Feldern, ohne den Boden mit schweren Maschinen zu belasten. Ein Tüftler und Pionier, ein Landwirt und Familienvater, der sich gefordert fühlt.
Das Ziel muss es ja sein, einen Laib Brot nachhaltig für die Menschheit zu produzieren. Zum einen für die Umwelt und zum anderen auch Richtung Klimawandel und so weiter.
Wieder mehr auf den Boden achten, auf das Bodenleben unter der Ackeroberfläche, das wollen Anhänger der regenerativen Landwirtschaft. Sie wollen wieder mehr Kohlenstoff aus der Atmosphäre in Humus binden und die Wechselwirkungen der chemischen Elemente und Lebewesen im Boden ins Gleichgewicht bringen. Außerdem wollen sie auf natürliche Weise fördern und nutzen. Ganz wesentlich geht es um Humus. Der Begriff ist allgemein bekannt, meint halt irgendwie fruchtbaren Boden oder so. Über einen Acker im unterfränkischen Schwarzenau zieht Dr. Martin Wiesmeier mit Kollegen der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, kurz LFL, einen Handwagen voller Werkzeug, Behälter, Probentüten. Sie graben mit einem Spaten Löcher und schlagen in unterschiedlichen Tiefen Metallhülsen in den Boden. Auf 120 in Bayern verteilten Agrarflächen misst die Landesanstalt seit 30 Jahren den Humusgehalt.
Humus ist letztendlich die tote organische Substanz.
Also tot, das klingt ja.
Die tote, ja, es hört Humus. Sich, man kann auch vielleicht unbelebt sagen, hört sich weniger dramatisch an, aber letztendlich die abgestorbene organische Substanz im Boden, also insbesondere pflanzlichen Ursprungs, aber auch von abgestorbenen Mikroorganismen, das bildet den Humus. Der lebende Anteil, lebende Wurzeln, das Bodenleben an sich, das zählt nicht zum Humus.
Gartenbesitzer und Landwirte können natürlich sehen, riechen und fühlen, ob ein Boden humushaltig ist. Er ist dunkel, riecht gut, weist eine schwammartig poröse Struktur auf und er zerbröckelt leicht krümelnd zwischen den Fingern. Im Labor ermitteln die Freisinger Wissenschaftler mit aufwendigen Methoden und Gerätschaften den genauen Humusgehalt. Ergebnis? Auf 120 bayerischen Beobachtungsflächen gibt es innerhalb von 30 Jahren Flächen mit Humusverlusten und solche mit einem Zugewinn. Im Schnitt über alle Flächen misst die LFL einen leichten Rückgang des Humusgehaltes in Bayern. Vor allem liegt es an der Art der Bewirtschaftung. Dabei bräuchten wir im Klimawandel steigende Humusgehalte, denn Humus kann Kohlenstoff aus der Luft im Boden binden und Wasser speichern. Martin Wiesmeier.
Da ist auch wiederum der Humusaufbau eine der wenigen Dinge, die man machen kann, um sich gegenüber dem Klimawandel zu wappnen. Ja. Also ich sehe Humusaufbau eigentlich als eine Versicherung in die Zukunft gegenüber den Folgen des Klimawandels.
Wiesmeier weiß aus seinen Langzeiterhebungen, dass Biobauern im Schnitt einen höheren Humusgehalt auf ihren Flächen haben und dass etwa der gute alte Mist den Humusgehalt mehr fördert als Gülle. Insgesamt, so Wiesmeier, müsste einfach auf den Flächen ganzjährig so viel wachsen wie nur möglich.
Wenn man Humus aufbauen will, wenn man seinem Boden was Gutes tun will, dann muss man letztendlich die organische Substanz, den Eintrag an organischer Substanz in den Boden erhöhen. Das heißt, ich muss einfach versuchen, die Photosyntheseleistung zu optimieren und mehr organische Substanz in den Boden zu bringen, insbesondere über Wurzeln. Das ist ganz entscheidend für die Humusbildung. Das ist der vielversprechendste Weg, um Humus aufzubauen.
Inzwischen entdecken immer mehr Landwirte, dass sie mit messbaren Kohlenstoffeinlagerungen in ihrem Acker, also mit steigendem Humusgehalt, Geld verdienen können. Klimalandwirte. Es gibt bereits Firmen wie Carbozert im württembergischen Botneck, die CO2-Zertifikate handeln. Schließlich gibt es Unternehmen, die ihre Klimabilanz verbessern wollen, indem sie konkrete, messbare Klimaschutzmaßnahmen zukaufen. Bei Wolfgang Abler etwa mit seiner Firma Carbozert.
Wenn es funktioniert, kann er pro Tonne CO2, das er bindet, 30 Euro bekommen. Und beim Humusaufbau von 0,1% pro Jahr, das ist jetzt recht nieder angesetzt, sind es irgendwo 2, 3, 4 Tonnen, die er da binden kann, na, hat er pro Hektar einen zusätzlichen Ertrag zwischen 60 und 150, 200 Euro pro Hektar. Aber wie gesagt, das kommt immer ganz darauf an, wie erfolgreich wir draußen Humus aufbauen können. Der größte Anreiz ist, klimastabile Böden und Bodenverhältnisse zu schaffen.
Wiesmeier von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft findet den Zweck der CO2-Zertifikate, Klimaschutz durch Humusaufbau, grundsätzlich gut. Aber seiner Einschätzung nach lässt sich eine Humussteigerung auf Dauer nicht genau messen und garantieren. Humus könne sich auch schnell wieder abbauen. Welches Klimaschutzpotenzial steckt in bayerischen Äckern? 50% mehr Kohlenstoff könnte man darin einlagern. Da ist also noch viel Luft nach oben.
Vereinfacht kann man sagen, je höher der Schluff- und Tonanteil, die feinen Anteile, mineralischen Anteil des Bodens, je höher die sind, desto mehr Kohlenstoff kann eine Fläche speichern. Ein Sandboden kann viel weniger speichern als ein lehmiger oder ein toniger Boden.
Den staatlichen Forscher freut, dass immer mehr Landwirte auf das Bodenleben achten. Er begrüßt auch die Bewegung regenerative Landwirtschaft. Allerdings bezweifelt er die Wirkung von Mikroben, mit denen Anhänger der regenerativen Landwirtschaft das Bodenleben stimulieren wollen. Effektive Mikroorganismen etwa oder Komposttee. Nein, da schüttelt der Forscher in Staatsdiensten den Kopf. Mehr organische Masse auf den Acker, mehr Photosyntheseleistung der Pflanzen, ja, da nickt er zustimmend.
Und es ist aus meiner Sicht der viel zielführender Weg, als direkt das Bodenleben verändern zu wollen durch bestimmte Eingriffe. Also da denke ich, das ist etwas vermessen, wenn man wirklich das Bodenleben beeinflussen will.
Weil man zu wenig weiß noch über das Bodenleben auch?
Ja, wir wissen da viel zu wenig drüber. Da gibt es intensive Forschung dazu. Trotzdem muss man sagen, um das Bodenleben an einem Standard zu charakterisieren, sind aufwendigste Analysen erforderlich und vieles wissen wir auch noch nicht. Das heißt, um die Zusammensetzung des Bodenlebens direkt verändern zu wollen, da ist noch ein langer Weg dorthin. Ja.
Und genau an diesem Punkt scheiden sich die Geister. Da schütteln Vertreter der regenerativen Landwirtschaft den Kopf. Die Landwirtin Dr. Ingrid Hörner etwa. Sie verweist auf Studien in Australien, USA und vielen anderen Ländern, die sich tatsächlich in reicher Zahl im Internet finden. Aktuell vermisst Ingrid Hörner großflächige Versuche in Deutschland und sie verweist auf internationale Forschung zum Humusaufbau durch Photosynthese und Mikroorganismen.
Die wissenschaftlichen Untersuchungen liegen längst vor. Da möchte ich auf die Arbeiten von Frau Professor Christine Jones verweisen in Australien. Wir brauchen das Rad nicht neu erfinden, sondern im Grunde genommen das, was möglich ist, schauen, was ist in anderen Ländern schon passiert und das dann in unserer Region anpassen und dann einfach mal aufgeschlossene, mutige Landwirte, die sagen, wenn das stimmt, dann will ich das auch ausprobieren.
In der Oberpfalz besuchen wir Bäuerinnen und Bauern, die regenerative Landwirtschaft betreiben. Wir fahren Richtung Neustadt an der Waldnaab und Tirschenreuth. Im Dorf Trabitz treffen wir Andreas Hänfling. Der junge Landwirt hat im einstigen Kuhstall seines Betriebes einen großen Stahltank stehen, in dem ein kleiner Kompressor Wasser mit Sauerstoff anreichert. Andreas Hänfling bereitet Komposttee. Den versprüht er später vor allem auf junge Mais- und Getreidepflanzen mit der Pflanzenschutzspritze.
Es werden Bakterien vermehrt und die Anzahl ist exponentiell hoch. Also wir machen da in die 1000 Liter nur 5 Liter Kompost, bisschen Zucker, bisschen Gesteinsmehl, bisschen Salz und dann war es.
Auf dem Hof der Familie Hänfling ging es immer um möglichst hohe Erträge mit allem, was die Agrarchemie an Hilfsmitteln bietet. NPK-Dünger mit Stickstoff, Phosphor und Kalium fürs Wachstum und gegen Krankheiten, Fungizide, Herbizide, Insektizide, das Übliche eben. Diese Abhängigkeit von der Agrochemie will Andreas Hänfling reduzieren. Mit Mikroorganismen.
Also meine grundsätzliche Meinung war das auch so, das kann nicht funktionieren. Wir vermehren richtig viele Bakterien im extremen Ausmaß. Also man kann das vorher anschauen, wenn man anfängt zum Brauen im Mikroskop und dann später nochmal, da sieht man einen Gewaltsunterschied.
Hänfling führt uns über einen Acker, auf dem er sofort nach der letztjährigen Ernte eine Zwischenfruchtmischung aus 16 verschiedenen Pflanzen wachsen ließ. Immer soll sein Boden bedeckt sein. Stetig sollen Pflanzen wie Millionen kleiner Kraftwerke mit ihrer Photosynthese Sonnenlicht und Kohlendioxid zu Kohlenhydrate, Zucker und Sauerstoff umwandeln. Ugly Farming nennt er das, hässliche Landwirtschaft. Tatsächlich schaut das unordentlich aus für Laien. Hämpfling holt mit dem Spaten eine Pflanze samt Wurzelballen aus dem Acker.
Schauen wir mal, wie die Wurzeln ausschauen. Also so stelle ich mir das halt vor, dass unten noch die kompletten Wurzeln von den Altpflanzen vorhanden sind. Und jetzt, wenn die Wurzeln ausschauen würden wie Dreadlocks, dann wäre ich zufrieden. Und sie schauen aus wie Dreadlocks.
Dreadlocks kennt man als lange Filzlocken in Haarfrisuren. Auf Hänflings Acker baumeln diese Dreadlocks als erdumhüllte Wurzeln gut 30 cm lang an der ausgegrabenen Pflanze.
Das ist ganz wichtig. Wenn diese umwandelt sind und man die Umwandlung nicht runterbringt, dann sitzen die Bakterien direkt an der Wurzel und die scheiden Wurzelexudate aus. Die Pflanze ernährt die Bakterien ernähren die Pilze und die Pflanze, und das ist ein Rundlauf. Jetzt bin ich ganz froh darüber, dass jetzt das so ausschaut. Ich habe im Herbst eine Kompostbehandlung gemacht, da wird das verstärkt. Es war aber schon sehr spät, wo ich da gefahren bin. Da haben wir schon Gedanken gemacht, ob das Sinn macht oder nicht. Aber so sollte wirklich ein Wurzelballen ausschauen.
Andreas Hänfling musste mit seinem Vater schwierige Diskussionen ausfechten. Komposttee, Humbug, auf gut bayerisch ein rechter Schmarrn. Hänfling hat viel gelesen, Online-Seminare besucht und ausprobiert. Nun lässt er komplexere Bodenanalysen als die amtlich vorgeschriebenen machen. Und er beobachtet, wie seine Bestände auf Komposttee reagieren. Zu diesem Zweck untersucht er den Saft der Blätter.
Im Prinzip nimmt man die mit der Knoblauchpresse, presst man den Saft aus der Pflanze raus, nimmt einen Tropfen, legt ihn auf den Refraktometer und kann durchschauen.
Im Refraktometer messen Winzer hierzulande den Zuckergehalt im Saft ausgequetschter Weintrauben in Öxlegraden. International wird in Bricks gemessen. Die promovierte Landwirtin Ingrid Hörner prüft auf diese Weise den Zustand von Pflanzen und Früchten im Garten und auf dem Acker.
Je höher der Brix-Wert ist, umso besser ist die Pflanze versorgt. Dieser Refraktometer misst nichts anderes als die Dichte einer Lösung. Nicht mehr und nicht weniger.
Hohe Brix-Werte zeigen Ingrid Hörner, wie aktiv eine Pflanze Photosynthese betreibt und damit Kohlenstoff im Boden einlagert. Kohlenstoff ist der entscheidende Baustoff für einen humusreichen, lockeren, porösen und wasserspeicherfähigen Boden. Hohe Brix-Werte in Pflanzen könne man sogar schmecken.
Kennen Sie den Spruch, der hat ins Gras gebissen? Heute versteht man darunter, der ist gestorben. Aber früher haben die Landwirte tatsächlich mal die Wiese selbst gekostet. Die haben Gras abgerissen und haben das mal gekaut. Und wenn ich auf einen Weizenacker gehe und ich weiß, das ist nicht gerade vorher gespritzt worden, dann reiße ich mir auch Blätter ab und probiere mal. Und wenn der so richtig süß schmeckt, der Geschmack ist unser innerer Refraktometer. Und es kann nur eine Pflanze Nährstoffe aufnehmen, wenn sie ihre Arbeiter unten an der Wurzelzone auch mit Kohlenhydrate aus der Photosynthese versorgt.
Hokus pokus, raunen Skeptiker. Und außerdem sei es Geldschneiderei. Ingrid Hörner verkauft Refraktometer für rund 140 Euro das Stück. Komposttee kann nach ihrer Anleitung jede Frau und jeder Mann selbst herstellen. Man gehe in den Wald, räume unter einer Buche verrottendes Laub zur Seite und grabe ein paar Handvoll Waldmulch aus. Der Mulch soll von einem Geflecht aus Pilzfäden durchzogen sein. Nützliche Mykorrhiza-Pilze im Boden seien extrem wichtig für Humusaufbau. Letztlich gehe es um eine Mischung aus Pilzen und Bakterien. Es gibt Rezepturen mit Regenwurmkompost, Zuckerrohrmelasse, Meersalz, Steinmehl und. Wichtig ist die weitere Verdünnung mit Wasser, daher der Name Komposttee. Hinzu muss noch Luft, etwa mit einer Aquariumpumpe, damit sich sauerstoffliebende Bakterien und Pilze vermehren. Gartenbesitzer gießen das Gebräu. Landwirte sprühen es mit einer Pflanzenschutzspritze aufs Feld. Und die Kosten? Ingrid Hörner.
Der Komposttee. Naja, also das sind sie mit Ausbringung vielleicht bei 10 Euro pro Hektar. Also da kommen sie mir jetzt bitte nicht mit Kosten. Also da muss ich lachen.
In Neustadt an der Waldnaab vermittelt der Berufsschullehrer Franz Josef Beck die Prinzipien der regenerativen Landwirtschaft an Nachwuchslandwirte. Sie sollen neu denken, nicht mehr jährlich auf den Erlös eines Anbaujahres, sondern langfristig, in Fruchtfolgezyklen.
Es fällt Landwirten schwer, neue Wege zu gehen, weil es ihnen gelehrt worden ist über 50 Jahre, dass der Einsatz von chemisch-synthetischen Düngern und Pflanzenschutzmitteln relativ schnell zu einem guten Betriebsergebnis führt und das auch sich bewahrheitet hat.
Beck schimpft seine Schüler, wenn sie mit großen Schleppern auf Demonstrationen in die Städte rollen. Vielmehr könnten sie für ihren Hof und für die Gesellschaft tun, wenn sie Boden leben und Humus mehren. Das Erstaunliche, dieser Berufsschullehrer wird nicht ausgelacht.
Also Sie können später feststellen, dass das, was ich Ihnen gelehrt habe, schlägt sich insofern nieder, dass Sie einen Erfolg sehen. Entweder Sie können Düngemaßnahmen von der Menge her reduzieren oder aber Sie merken, dass die ein oder andere Aufwendung nicht brauchen. Das können Sie sehen.
50 Milchkühe genießen im Sommer große Weiden rings um den Hof von Reinhard Häupl in Tann. Höchsterträge auf dem Feld sind seine Sache nicht. Aber Bio, nein, so weit ist er noch nicht. Regenerative Landwirtschaft, ja, als Kompromissweg, das taugt ihm. Damit will er seinen Kindern die Böden in einem guten Zustand übergeben. Er hat sich über den Maschinenring Tirschenreuth fortgebildet.
Dann habe ich nur Wintergetreide gebaut, da habe ich dann eigentlich überhaupt kein Fungizid und Insektizid gespritzt. Ich habe 5 oder 6 Mal Komposttee gespritzt und ich habe eigentlich keine Pilzkrankheiten gehabt. Mein Unkraut-Herbizid-Einsatz habe ich auch mal ein Viertel reduziert. Das ist genauso gegangen wie die letzten Jahre. Ich habe mehr Unkraut in meine Felder gehabt. Und das Nächste, was ich heuer probieren will, oder ich versuche schon gemacht habe, ist Untersaaten in Getreide. Das ist halt ein wenig schwierig. Aber man muss sich halt langsam vorarbeiten, alle Jahre ein wenig ein Stückchen machen oder ein bisschen mehr machen, dass man in das System reinkommt.
Bauern als Klimasünder und Umweltbelaster. Dieses Bild in der Öffentlichkeit will Reinhard Häupl in seinem Umfeld korrigieren.
Und ich muss sagen, von meinen ganzen Kollegen oder Freunden, wo ich habe, jeder sagt, Respekt, dass wir das überhaupt probieren. Und meine Einstellung ist, wenn ich mit der Feldspritze rausfahre und habe einen Kompost drin oder EM, habe ich ein ganz anderes Gewissen, eigentlich, als wenn ich ein Unkrautbekämpfungsmittel oder sonst oder Herbizid drin habe.
In der Region um Tirschenreuth und Neustadt an der Waldnaab ist eine regelrechte Bewegung in Richtung regenerative Landwirtschaft in Gang gekommen. Ein wichtiger Grund scheint, dass der Maschinenring, ein fortschrittsorientierter Verein mit Mitgliedslandwirten aller Couleur, Fortbildungen zum Thema Bodenleben organisiert. Warum, erklärt Geschäftsführerin Marion Höcht.
Unser ganzer Landkreis ist Ökomodellregion. Und diese Diskussion, Bio ist gut, konventionell ist nicht gut, das war mir zu schwarz-weiß. Es muss ja was dazwischen geben.
Regenerative Landwirtschaft, mehr Bodenleben, mehr Humus, mehr Klimaschutz. Diesen Weg will Marion Höcht über den Maschinenring weiter unterstützen. Das Umdenken auf den Höfen braucht ihrer Meinung nach aber Zeit.
Man muss das sehr vorsichtig diskutieren, weil bisher die konventionelle Landwirtschaft, die darf man nicht in Frage stellen. Weil sonst sagt man zu den Älteren, ja, das, was ihr 40 Jahre jetzt gemacht habt, war falsch, es war nicht falsch. Wir hatten nicht mehr gewusst darüber.
Die Seminare des Maschinenrings Tirschenreuth besuchen auch Biobetriebe. In Lengenfeld begeistert sich die gesamte Milchbauernfamilie Reichenberger für diesen Ansatz. Dabei wissen wir von den Wissenschaftlern der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, dass Biobauern ohnehin im Schnitt höhere Humusgehalte haben als konventionelle Landwirte. Sind Sie als Biobauer nicht längst auf dem richtigen Weg? Fragen wir Hofnachfolger Lukas Reichenberger.
Biolandwirtschaft kann man nicht pauschal sagen, dass es bodenschonend ist. Wir haben nämlich auch massive Probleme mit Erosion, eben durch diese häufige Bodenbearbeitung, die wir haben, durch diesen fehlenden Herbizideinsatz.
Die Mutter von Lukas, Biobäuerin Heidi Reichenberger, schätzt den ganzheitlich auf Gesundheit ausgerichteten Ansatz der regenerativen Landwirtschaft.
Die Gesundheit vom Boden geht zu den Pflanzen, ist im Futter, geht zu den Tieren. Und durch die Pflanzen, durch die Tiere kommt die Gesundheit auch zum Menschen.
Die Biobäuerin will nicht nur nach den Richtlinien des Biolandverbandes arbeiten. Sie will mit ihrer Familie offen sein für neue Ideen.
Und man darf nicht so viel Angst haben. Wenn man mehr Vertrauen hat, dass man die richtigen Ideen bekommt, dass die richtigen Leute kommen, dass man, wenn jemand kommt und einem was Neues erzählt, dass man horcht, was der hat.
Biobauer Alois Reichenberger genießt nach Fortbildungen bei Maschinenring die Gemeinschaft mit konventionellen Bäuerinnen und Bauern in der Region. Man tausche sich aus, lerne voneinander bei ungewohnten Maßnahmen.
Und dann düngt man entsprechend jede Fläche eigentlich extra. Die eine Fläche bekommt mehr Calcium, die eine Fläche bekommt dann eher Magnesium, das fehlt, oder Schwefel, je nachdem.
Am meisten sorgen sich die Reichenbergers um die Klimakrise, um ausreichend Futter für ihre Kühe. 3 trockene Jahre hintereinander haben sie aufgeschreckt. Nur mit mehr Bodenleben, Kohlenstoff und Humus in ihren Flächen sehen sie einen Ausweg. Das macht Hoffnung und bereitet Spaß.
Ja, vielleicht sind wir ein wenig positiver eingestellt. Und nicht nur, alles ist schlimm. Vom Politischen her kommt der eine Druck und vom Markt der andere Druck. Und dass man den einfach ins Positive umlegt. Man findet Lösungen, man findet neue Wege, dass man da ja meistern kann dann.
Zurück auf dem Hof des konventionell wirtschaftenden Landwirts Adam Stephan. Er praktiziert regenerative Landwirtschaft und sieht sich als Bauer in einer öffentlichen Verantwortung. Auf seinen Berufsstand werde öffentlich eingedroschen. Auf dieses Bauernbashing wolle er reagieren, auf seine Art.
Das ist für mich auch ein Ausdruck, weil ich mit dem Bauernbashing umgehe. Vielleicht bin ich auch durch das Bauernbashing dazu angetrieben, dass ich mir dazu Gedanken mache, weil mein Weg sein wird in meinem Leben und weil kann ich die Menschheit ernähren. Und es wird immer ins Lächerliche gezogen, dass ein Landwirt das so wichtig findet, dass er die Menschheit ernähren muss oder dass ihm das so wichtig ist. Das ist eben schon so. Und das ist auch ein Antrieb für mich, dass ich mit gutem Gewissen nachhaltig mit der Umwelt umgehe und gleichzeitig Lebensmittel herstellen darf.
Adam Stephan hat 4,8% Humusanteil in seinen sandig-lehmigen Ackerböden. Deutlich mehr als im Landesschnitt. Davon profitiert die gesamte Gesellschaft. Was er als junger Landwirt in der Schule gelernt hat, hält er für überholt. Dieser Bauer will nicht länger 100 Doppelzentner Weizen ernten. Er will Energie und Agrochemie einsparen, möchte Lebensmittel so produzieren, dass er sich gut dabei fühlt.
Eine schöne Erfahrung ist immer, wenn man strikte Vorurteile hat aus der Jugend, aus der Erziehung, aus der Bildung und diese Vorurteile mit der Öffnung von den Gedanken hin zu anderen Bewirtschaftungsweisen, dass man dann diese Vorurteile aufgeben muss. Und das bereitet mir schon Freude.